Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler. Hallo. Der aktuelle antirassistische Protest in Amerika, er findet in Rap-Texten schon lange Zeit statt. Wir sprechen gleich darüber, was sich da wie transportiert und warum wir vielleicht anders zuhören sollten. Und wissen Sie, warum David Bowie ein Delfin-Tattoo auf dem Knöchel trug oder was Bowies Popkunst mit der Lyrik von T.S. Eliot verbindet? Antworten darauf finden sich in der Liste seiner 100 Lieblingsbücher, über die wiederum ein Buch nicht nur für Bowie-Fanatiker erschienen ist. Wir fragen den Autor nach den Geheimnissen dieser Liste. Seit dem gewaltsamen Tod von George Floyd in Minneapolis werden Polizeibrutalität und systemischer Rassismus gegen Schwarze in den USA heftig diskutiert. Menschen solidarisieren sich, protestieren auf den Straßen. Dabei wurde und wird das Problem seit Jahrzehnten in wahrscheinlich tausenden Rap-Songs thematisiert. Verändert hat sich dadurch ganz offensichtlich nichts. Welche traurige Tradition hinter diesen Songs steckt und warum sich so wenig verändert, darüber spreche ich mit dem Musikjournalisten und Hip-Hop-Experten Falk Schacht. Vielleicht fangen wir mit dem Genre an, Herr Schacht. Warum sind gerade im Hip-Hop Diskriminierung und Polizeigewalt so präsent als Themen?
Chuck D von der Gruppe Public Enemy hat es mal folgendermaßen formuliert. Er hat gesagt, dass Hip-Hop eine Art Ghetto-CNN ist und das bringt es ziemlich perfekt auf den Punkt, denn Hip-Hop ist die Stimme derer, die ungehört sind von der weißen Mehrheitsgesellschaft. Und das ist auch ziemlich logisch, weil Hip-Hop im Grunde die Erfindung der Kinder der schwarzen Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre ist. Und deshalb ist Hip-Hop dieser Ausdruck der Wut. Und deswegen findet man auch so viel starke, aggressive Formen des Raps, weil wenn man jahrhundertelang im Grunde nachvollziehen kann, dass man terrorisiert wird aufgrund seiner Hautfarbe, eben bis zum Tod, dann ist man extrem sauer.
Ein früher Klassiker ist dabei Fuck the Police von N.W.A. aus dem Jahr 1988, dessen Streamingzahlen sich in den letzten Wochen vervielfacht haben. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail we can go toe to toe in the middle of a sale. Hat damals Wellen geschlagen und ist heute noch aktuell. Fuck the Police von N.W.A. Was hat der Song 1988 ausgedrückt, Herr Schacht?
Also der Song ist im Grunde schon ein Ausdruck der Stimmung, die dahin leitet, was dann 1992 sich entlädt, nämlich die Los Angeles Riots. Jetzt war dieser Song an sich natürlich nicht der Auslöser. Das hat zum Beispiel der damalige Vizepräsidentschaftskandidat Dan Quayle zum Ausdruck gebracht, dass Hip-Hop im Grunde also mitverantwortlich ist, dass es das gibt. Aber der Auslöser der LA Riots ist natürlich gewesen, dass die vier Polizisten Rodney King über Minuten misshandelt haben, zu viert auf den eingeschlagen haben mit Schlagstöcken, dass die freigesprochen wurden. Und dann gab es halt 6 Tage diese Riots. Die Nationalgarde musste das beenden. 12.000 Festnahmen, 1 Billion Dollar Schaden. Und dieser Song ist im Grunde schon wie ein Warnruf, den man hätte erkennen können, da stimmt etwas nicht in der Gesellschaft. Wir müssen handeln und das hat man offensichtlich nicht getan und das Ergebnis haben wir dann 92 gesehen.
Damals gab es viele Songs von N.W.A. oder Public Enemy und Body Count und KRS-One Ende der 80er, Anfang der 90er, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Es gibt diese Songs heute noch. Vor 2 Jahren war This is America von Childish Gambino ein prominentes Beispiel. Dazwischen liegen aber stilistisch schon Welten, ne? Diese Form des musikalischen Protests hat sich verändert.
Ist natürlich klar, dass sich über 30 Jahre hinweg Stilistik und Ästhetik von Musik, es entwickelt sich ja alles weiter, dass das natürlich dann anders klingt. Aber das Erschreckende ist, wenn man anfängt zu recherchieren, dann ist es nicht nur ein Thema des Hip-Hops, wo man wirklich tausende solcher Songs findet, sondern wenn man tiefer geht, man findet das im Blues, im Funk, im Soul, im Jazz. Das heißt, das ist im Grunde ein Problem, das seit Jahrzehnten ungeklärt ist und wo nichts passiert. Es hat sich die Musik verändert, aber das Problem ist halt komplett identisch geblieben und das ist natürlich sehr deprimierend und so ist vielleicht auch besser verständlich, was man da teilweise eben in den Vereinigten Staaten sieht an Reaktionen auf das, was mit George Floyd passiert ist. Es gibt alle Formen von Songs, die sie sich vorstellen kann. Es gibt die traurigen, die wütenden, die bittenden, die versöhnlichen und eben auch hoffnungsvollere. Nehmen Sie zum Beispiel Kendrick Lamars Song All Right. Der ist ja so eine Art Markenzeichen der Black Lives Matter Bewegung der letzten 5 Jahre gewesen. I rap, I black on tracks, I rest assured. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know, we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, when they kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door, my knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Die Hook haben Sie ja gehört, die lautet We gonna be alright. Das ist ja im Grunde auch hoffnungsstiftend. Und also meine Interpretation dazu wäre, dass das darauf zurückzuführen ist, es war noch zur Präsidentschaftszeit von Obama, da hatte man die Hoffnung, okay, der erste schwarze Präsident, vielleicht verändert sich jetzt was. Es war vor Donald Trump und ich bin mir ziemlich sicher, dass Kendrick Lamar den Song heute wahrscheinlich nicht so schreiben würde. Ich glaube, dass die Hoffnung da im Augenblick eher wieder verflogen ist.
Nun hat Hip-Hop ja längst den Mainstream erobert. Das ist, kann man sagen, weltweit das erfolgreichste Pop-Genre und seine Protagonisten sind Superstars. Weshalb bleiben deren zentrale Botschaften trotzdem permanent ungehört?
Naja, dazu muss man wissen, der Hip-Hop, der jetzt Pop ist, der dreht sich ja hauptsächlich im Narrativ um Dinge wie Konsum oder Party machen. Und damit kann sich natürlich die Mehrheit der Bevölkerung identifizieren. Wer mag das nicht? Und wenn man jetzt mal im Speziellen dann Gangster-Rap nimmt, da passiert dann Folgendes. Die Jüngeren, die feiern das, die finden das spannend, das ist Entertainment, wie so eine Krimiserie oder Film, den man abends schaut und dann danach schlafen geht. Und bei den Älteren ist es hingegen so, die machen sich dann Sorgen, weil die das als Glorifizierung dieses Lifestyles empfinden. Und da ist die Sorge dann, okay, Gangster-Rap versaut die Jugend. Und was beide aber eben vereint, ist, dass sie nicht die Frage stellen, wie kann das eigentlich sein, dass so etwas entsteht? Warum existieren die Verhältnisse, in denen solche Geschichten überhaupt entstehen können? Und die Antwort ist im Grunde dieselbe wie die Frage, die Sie mir gestellt haben. Weshalb bleiben die zentralen Botschaften des Hip-Hops anscheinend ungehört? Weil sich die weiße Mehrheitsgesellschaft nur das herauspickt, was sie interessiert, den Rest ignoriert und keine Fragen stellt. Und wenn ich es anders formulieren sollte, dann würde ich sagen, wer netten Rap möchte, der muss die Verhältnisse ändern, in denen aggressiver Rap wächst.
Sagt Falk Schacht über antirassistischen Protest im Rap und Hip-Hop. Hier ist ein aktueller Song, der als ganz direkte Reaktion auf den Tod von George Floyd und die Proteste darum entstanden ist. Vielleicht noch ein Satz dazu, Herr Schacht?
Also der Song ist von Therese Martin. Er heißt Pigfeet. Und dazu muss man wissen, dass bei uns bezeichnet man Polizisten ja umgangssprachlich als Bullen und in den Vereinigten Staaten ist das umgangssprachliche Wort dafür Schwein, also ist es das Pick. Und in diesem Song wird beschrieben, welcher systemische Rassismus in den Vereinigten Staaten vorherrscht und wie zum Beispiel Schwarze ins Gefängnissystem geschoben werden und dann dort als sehr billige Arbeitskräfte wiederum ausgeliehen werden.
Terrace Martin, Pigfeet in Corso.
Stop fucking screaming, what happened? They killed the homie.
They shot at the fucking police!
police!
Oh my God!
The police killed him!
Oh my God!
I just killed the homie, cuz!
Oh my God!
Hey, cuz, swing that car around, cuz! Right at chop! We finna kill these motherfuckers, nigga!
See all we are VR, sleeping the snooze. Peeking the deacons, keeping the rules. Creeping in the room, she's sneaking cheeks. Finna doom cats, kidding me. Lil' cats kill literally. How these cats call bigotry? Like an avatar virus, the machine talk jarish. Whatever they hand you in a Biarish, your hand stuck in the cookie jar. Hold on to the sweet shit, beef shit. Green jackets, the old cats, fill a Heathcliff's eclipse. Blacks cover the white light. Cats stuck in the twilight, wildlife. See the wise life stuck in hindsight. Side bright, re-catch up. It's monumental, no monument. Mind you, what's in my mind? Intertwine you, sign you. And don't get no autograph from Patrick, just collapse you. But the one from Cleopatra, perhaps you sleep in your mattress. Weak, stuck like a statue. A statue geeks, we attack you. Don't act too street, we gon' ask you. Is this a cop out? Bring the cops out, bring the pigs. You see the pigment. We depict the indigenous people digging. Hold on a life, we don't go for the house of rep. They done trapped us in the alphabet. Our alphas can't get out the net. Netball and imaginary gold. Shot clock, what's your net worth? Chris Webber, Deep Webber, timeout, mom's house, etymology, mortgage, die route. Be lesbian, buddy, you better study. Buddy holes on this money roll, buddy code. They gon' pay for taking my brother. Nah, say we need one mic and they shot the brown one. Y'all done forgot the brown one, a new white mic. Rockin' a nightgown, it's ancient. They covered his past with his kid blanket. Y'all sleep, y'all don't see how the image changed. Remember the time, nigga, I'm here to remind me.
Hip-Hop gegen tödliche rassistische Polizeigewalt. Pig Feet, der kalifornische Produzent Terrace Martin, featuring Denzel Curry, auch Rapper, und Kamasi Washington, gefeierter Jazz-Saxophonist. David Bowie wurde mal gefragt, was das vollkommenste irdische Glück für ihn sei. Und seine Antwort war: Lesen. 3 Jahre vor seinem Tod hat Bowie eine Liste von 100 Büchern zusammengestellt, die ihn besonders geprägt oder beeinflusst hätten. Darauf sind Jack Kerouac und George Orwell ebenso vertreten wie Alfred Döblin oder Christa Wolf und die Lyrik von T.S. Eliot ebenso wie eine Biografie von Little Richard. Der britische Journalist John O'Connell hat sich diese Liste vorgenommen und entlang der 100 Bücher eine ganz spezielle Bowie-Biografie geschrieben. Immer ein Kapitel pro Lieblingsbuch. Erste Frage an John O'Connell im Corso-Gespräch. Was war die Idee? Worin bestand der Reiz, so ein Buch zu schreiben?
The list, as I'm sure you know, has its roots.
Der Ursprung der Liste liegt in der Ausstellung David Bowie Is, die zuerst 2013 in London gezeigt wurde und dann um die Welt reiste. Die erste Station nach London war Ontario in Kanada. Und zur Feier der Eröffnung in Ontario veröffentlichte Bowie diese Liste seiner 100 Lieblingsbücher. Einige der genannten Bücher hatten von Anfang an in der Ausstellung von der Decke gebaumelt. Das heißt, man wusste schon irgendwie, dass Bücher zur Bowies Welt gehörten und Teil seiner Kunst waren. Aber es war toll, dann diese Auflistung direkt von der Quelle selbst zu bekommen. Die Liste ging auch schnell viral. Leute trafen sich zu Lesesessions, man durchsuchte Bowies Buchliste nach vielsagenden Hinweisen und das interessierte mich als langjährigen Bowie-Verehrer natürlich auch. Ich bin Bowie-Fan, seit ich 11 war. Mich reizte der Gedanke, diese Liste Buch für Buch durchzugehen und herauszufinden, was genau an diesen Büchern für ihn so wichtig war. Ich wollte mich in seinen Kopf hineindenken.
David Bowie hat mal gesagt, die Musik anderer Leute höre er vor allem zwecks Inspiration, um selbst auf Ideen zu kommen. War es beim Lesen wohl das Gleiche? Wollte er da auch etwas für sich herausholen?
Yeah, I think that's true. I think he had that magpie-like mind. I think when he read things.
Das glaube ich tatsächlich. Er war da wie eine Elster. Wenn er etwas las, war sein erster Gedanke: Was kann ich davon gebrauchen? Was kann ich selbst benutzen? Er hielt ständig Ausschau nach glitzernden Dingen. Ein Buch, das für ihn persönlich besonders wichtig war, heißt »Das Mädchen auf dem Delfin« von dem italienischen Arzt Alberto Denti di Piranio, der zwischen den 20er und 40er Jahren nach Afrika versetzt wurde, in die italienischen Kolonien. Eine seltsame erotische Fabel, und die erkennen wir nun als Quelle von »I wish you could swim like the dolphins can swim«, der berühmten Zeile aus Heroes. Wer hätte das gedacht? Daher stammt diese Zeile also. Und deshalb hatte Bowie auch ein Tattoo von einem Delfin auf seinem Knöchel, weil ihm dieses Buch eben so wichtig war. Und Iman, seiner Frau, übrigens auch.
Dolphin on his ankle, and it was a very important book, both for him and for Iman, his wife.
We can beat them.
In Corso Kunst und Pop sprechen wir mit John O'Connell, dem Autor von Bowies Bücher, über David Bowies selbst verfertigte Liste der 100 für ihn wichtigsten Bücher. Und darin finden sich nicht nur Verweise eben auf Heroes, sondern John O'Connell empfiehlt zu jedem der 100 Bücher auch einen Bowie-Song. Worin besteht denn bitte der Zusammenhang zwischen zum Beispiel Madame Bovary und Life on Mars?
Actually, that was one of the hardest things about writing the book was.
Das war mit das Schwierigste beim Schreiben des Buchs, immer einen Song zu finden. Aber mir gefiel die Idee. In diesem Fall war es die Langeweile der Vorstadt, die Buch und Song gemeinsam haben. Madame Bovary ist das ultimative literarische Werk darüber, wie öde es in der Provinz sein kann für jemanden, der mehr vom Leben will. Genau davon handelt meines Erachtens Life on Mars. Und deswegen besteht zwischen den beiden Kunstwerken so eine Art magisches Einverständnis. Die Zusammenhänge sind nicht immer ganz direkt. In manchen Fällen sind sie eher impressionistisch, nicht ganz konkret greifbar.
Artworks, even though there isn't a direct link, sometimes the link is more kind of impressionistic and, you know, not quite tangible.
Bei welchem Buch würden Sie sagen, typisch Bowie, das passt zu ihm?
I think T.S. Eliot's The Wasteland is a really important book for him.
Ich finde The Wasteland von T.S. Eliot ist bezeichnend. Er interessierte sich ja sehr für die Kunst des 20. Jahrhunderts, für den Modernismus. Und diese Vorstellung von der Welt als einem Haufen zerbrochener Bilder, wie es bei Eliot heißt, der Gedanke, dass man Kunst aus Fragmenten machen kann, aus Zeug, das herumliegt, das gefiel ihm. So hat er selbst Musik gemacht. Und The Wasteland ist das prototypische Gedicht dafür. Es hat ihn stark beeinflusst. Oder auch die Beat-Autoren auf der Liste. On the Road war ein ungemein prägendes Buch für David Bowie. Das hatte ihm sein Halbbruder Terry geschenkt, als er noch ein Teenager war. Die Idee des Beatnik-Lebens, der lebensbegierigen Menschen, die bei Kerouac brennen wie fantastische gelbe Wunderkerzen, das hatte ihn schwer beeindruckt. Und das blieb bei ihm auch.
I think that idea of, you know, beatnik life, that the flaring Roman candle, you know, burning brightly, that idea, very important to him. He never lost it.
These kind of lists, solche Listen, Lieblingsbücher oder Inselplatten, die dienen ja oft auch der Imagepflege. Gerade bei einem Selbstdarsteller wie David Bowie, dem geheimnisvollen Chamäleon. Glauben Sie, die Liste ist ehrlich?
Do you think it's an honest list?
I think it is. I think it's both. I think it is an honest list, because I do believe that he read.
Sie ist wohl beides. Sie ist einerseits durchaus ehrlich. Er hat diese Bücher wirklich gelesen, und manche von ihnen sind ja so persönlich, die hätten sonst auf so einer Liste nichts verloren. Besonders die seiner Kindheit, etwa Billy der Lügner von Keith Waterhouse. Andererseits hatte er bestimmt im Blick, wie die Liste insgesamt wirkt. Ich glaube, sie hat auch etwas von einem Spiel. Sie ist klar strukturiert. David Bowie wird sich schon gedacht haben, dass Leute wie ich darauf einsteigen und versuchen würden, ihm auf die Schliche zu kommen. Von daher hat er sozusagen einige Bananenschalen, auf denen man ausrutschen kann, eingebaut. Ich habe mich manchmal gefühlt wie auf der Jagd nach einem Phantom, als wäre ich in einem Labyrinth gefangen. Und ich glaube, das war Absicht. Bowie spielte ein Spiel mit seinen Fans.
Mich fasziniert ja auch die Vorstellung, dass er sich wohl wirklich in einer Limousine mit eingebautem Bücherregal herumfahren ließ. Oder dass er einen Koffer voller Bücher mit auf Tour nahm. War da auch Angeberei dabei?
Possibly. I mean, yes, he had this custom-made library. I mean, it was like, apparently it was built out of.
Vielleicht. Es stimmt, er führte so eine Bibliothek mit sich, eine große Kiste, die gebaut war wie solche Kisten für Gitarrenverstärker, mit Platz für Tausende von Büchern. Das war schon ein bisschen exaltiert, als ob er allen zeigen wollte, was für ein Bücherwurm er ist. Aber er las ja wirklich viel. Bekanntlich hat er seine portable Bibliothek auch bei den Dreharbeiten zu The Man Who Fell to Earth in New Mexico dabei. Und die anderen Schauspieler haben erzählt, dass er sich in den Drehpausen meist in seinen kleinen Wohnwagen verzog zu seinen Büchern. Also, es war nicht nur Show. Er hat diese Bücher gelesen.
Und als Sie nach Ihrer Analyse aus diesem Labyrinth wieder herauskamen, verstehen Sie David Bowie jetzt besser?
I do actually, because I think it humanized him and the list makes him slightly more.
Ja, tatsächlich. Es hat ihn mir menschlicher gemacht, dreidimensionaler. Was nicht heißen soll, die Liste wäre eine Art Autobiografie, das ist sie nicht. Bowie war sich sehr wohl dessen bewusst, was Literaturkritiker das biografische Problem nennen. Die Liste enthält sogar eines der besten Bücher dazu, nämlich Flauberts Papagei von Julian Barnes. Aber auf mich wirkt David Bowie seither nicht mehr so streng. Er hat sich ja phasenweise ganz bewusst als dieser sehr kalte, gnadenlose, leicht unmenschliche Charakter präsentiert. Der Thin White Duke wirkt weniger einschüchternd, wenn man ihn sich vorstellt, wie er Keith Waterhouse liest.
I think the Thin White Duke becomes less scary and austere if you imagine him sitting down and reading Keith Waterhouse.
David Bowie hat ja überhaupt den Ruf eines freundlichen, loyalen, empathischen Menschen, trotz Ego und Weltruhm und Kokainsucht. Und auch in puncto Me Too ist seine Weste nicht ganz rein. Sie sagen sogar, das liege nicht zuletzt an den Büchern, also dass das Lesen ihn zu einem besseren Menschen gemacht habe. Wie kommen Sie darauf?
Naja, es ist vielleicht ein bisschen altmodisch, aber ich glaube, wenn man es richtig anstellt, macht uns das Lesen zu besseren Menschen. Einfach, weil es das Bewusstsein erweitert, weil man lernt, die anderen besser zu verstehen. Und wenn man andere besser versteht, dann ist man ein besserer Mensch. Das ist die Wurzel aller Moral. Und ich glaube, Bowie verstand das auch. Ich fand auffällig, wie nach seinem Tod kaum jemand ein schlechtes Wort über ihn verlor. Das erleben wir ja oft, wenn ein so berühmter Mensch stirbt, dass sich Menschen melden und erzählen, was er ihnen alles angetan hat. Aber so etwas gab es in seinem Fall überhaupt nicht. Stattdessen diese globale Welle der Trauer, die sehr aufrichtig wirkte. Und auch Würdigungen von Wegbegleitern, wie ich sie noch nie gelesen hatte, von Leuten, die mit ihm gearbeitet hatten, auch Helfer und Angestellte, die er wohl immer gut behandelt hatte und die ihn sehr schätzten. Das ist schon bemerkenswert, dass jemand von seinem Kaliber solche Reaktionen auslöst.
John O'Connell, Autor von Bowies Bücher. Die deutsche Übersetzung ist soeben als Kiwi-Taschenbuch erschienen. Und das war Corso, Kunst und Pop, nachzuhören in der DLF-Audiothek oder auch auf deutschlandfunk.de/Corso. Nach den Nachrichten folgt Medias Res, unter anderem darüber, wie die Antirassismus-Debatte Fernsehprogramme und Streaming-Angebote verändert. Einen schönen Nachmittag wünscht Bernd Lechler.